Wir haben vor der Pause darüber geredet, ne, über noch ein paar weitere wichtige Regeln, wenn wir über die Auslegung reden. Und das wollen wir jetzt noch zu Ende bringen. Ganz wichtig ist auch die Tatsache, dass wir implizite Aussagen immer durch explizite belegen. Ja, das klingt jetzt furchtbar kompliziert. Was meine ich damit? Im Endeffekt bedeutet das einfach, unklare durch klare Stellen auszulegen. Ein ganz einfaches Beispiel dafür finden wir hier, Markus 12, Vers 25. Darf man mal bitte aufschlagen? Und darf gerne dann, wenn ihr es habt, jemand vorlesen. Markus 12, Vers 25. Das ist ein Thema, das im Übrigen auch wirklich oft nicht beachtet wird. Und das führt uns dann auch in ganz spannende Auslegungen hinein, werden wir gleich sehen. Markus 12, 25, bitte, darf gerne jemand vorlesen.
Wenn sie von den Toten auferstehen werden, so werden sie nicht frei, so werden sie nicht frei, noch sich freien lassen, sondern sie sind wie die Engel im Himmel.
Nun, da steht, da sagt der Herr Jesus über die Auferstehung, dass wenn sie auferstehen, dass sie nicht heiraten werden, gell? Sondern sie werden sein wie die Engel. Das ist die explizite Aussage. Die implizite ist, dass wir geschlechtslos sind. Na, ganz viele sagen jetzt anhand von dieser Stelle, ja, in der Auferstehung gibt es weder Mann noch Frau. Aber das steht hier gar nicht. Hier steht nur, dass sie nicht mehr heiraten werden, sondern sein werden wie die Engel. Das bedeutet nicht, dass die Engel geschlechtslos sind. Und es bedeutet vor allem nicht, dass die Menschen geschlechtslos sein werden in der Auferstehung. Das kann sogar sein, es gibt Bibelstellen, die genau das Gegenteil nahelegen. Ne? Also wir merken auf einmal, das ist ein Thema, das ist nur ein Beispiel von ganz vielen, dass wir lernen, darauf zu schauen, was sagt die Stelle wirklich. Und nicht zwischen den Zeilen noch was hineinlegen, was da gar nicht steht. Das ist ganz, ganz wichtig. Da kommt wirklich viel schiefe Auslegung her. Paulus fasst es sehr schön zusammen im 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 6. Darf gerne wieder jemand vorlesen. 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 6.
Ich aber, liebe Brüder, habe ich im Blick auf mich selbst und Apollos gesagt, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, was das heißt. Nicht über das hinaus, was geschrieben steht, damit sich keiner für den einen gegen den anderen aufblasen.
Also, da ist ganz interessant, da gibt Paulus uns eine feine Linie vor. Wir sollen nicht über das hinausdenken, was geschrieben steht. Und das ist wirklich wichtig. Das heißt, dass wir auch beim Auslegen in einem Text wirklich in den Linien bleiben, die die Schrift vorgibt. Was wird tatsächlich gesagt? Ein schönes Beispiel, na, wenn wir in den 1. Timotheusbrief hineinschauen, dann haben wir da diese Regelung der Stellung der Frau in der Gemeinde und des Dienstes, oder? Und da macht Paulus sehr klar, dass auch übrigens zeitenunabhängig, das gilt heute wie damals, bestimmte Aufgaben für Männer gedacht sind und andere für Frauen. Na, und da geht es um die Lehraufgabe, die eben einer Frau nicht zukommt in der Gemeinde. Paulus begründet das Ganze auch und er zieht dann die Schöpfungsordnung her und er bezieht sich auf den Sündenfall. Und von dieser Stelle leiten dann manche ab und sagen, ja, das liegt ganz einfach daran, dass Frauen sich leichter verführen lassen als Männer. Das ist natürlich ein völliger Blödsinn. Die größten Irrlehren der Geschichte kommen durch Männer, nicht durch Frauen. Origenes und Augustinus waren Männer. Also, das ist eine implizite Aussage, die aber explizit gar nicht an dieser Stelle steht. Und da müssen wir wirklich aufpassen, wenn wir Bibel auslegen. Das heißt, was steht wirklich da? Und dass wir dann auch versuchen, gerade wenn Stellen nicht ganz klar sind, wenn ich eine unklare Stelle habe, dass wir hier wirklich gucken, wo finde ich noch eine Stelle, die Licht auf diese Sache wirft, damit ich sie klar verstehen kann. Das ist eine große Herausforderung beim Bibellesen. Aber die ist wichtig, dass wir uns der stellen. Nun, wenn wir nun so mit der Auslegung der Bibel arbeiten, dann ist eine der wichtigsten Grundlagen, die Sache, die ist vorhin auch schon mal angesprochen worden, dass wir bei allem Auslegen das Hauptthema der Bibel vor Augen haben. Richtig, Johannes 5, Vers 39, jetzt fiel es schon, wir brauchen es gar nicht mehr aufschlagen, da sagt der Herr Jesus, ihr erforscht die Schriften, und dann sagt er weiter, und sie sind's, die von mir zeugen. Das heißt, die ganze Schrift hat nur ein großes Thema, nämlich Jesus Christus. Das ist wichtig, dass wir das bei allem Auslegen und Bibelbetrachten vor Augen haben. Ne? Neben all den vielen Dingen, die die Schrift uns zeigt, gibt es ein großes Zielthema, nämlich Jesus Christus. Er ist das Ziel der ganzen Schrift. Und das gibt es auf sehr direktem Weg oder manchmal dann auch auf sehr indirektem Weg. Ne? Wenn wir beispielsweise, jetzt kommen wir an das, was der Max vorhin schon so schön angedeutet hat, wenn wir mal aufschlagen wollen, 2. Mose, Kapitel 15, Vers 22 bis 25. Das heißt, selbst bevor Jesus auf die Erde kam, finden wir an allen Ecken und Enden schon Zeugnisse, die auf Jesus hinweisen. 2. Mose, Kapitel 15, Verse 22 bis 25. Darf gerne wieder jemand vorlesen.
Danach ließ Mose Israel vom Schilfmeer aufbrechen, dass sie zur Wüste zuzogen. Und sie wanderten 3 Tage lang in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara. Aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannte man es Mara. Da murrte das Volk gegen Mose und sprach: Was sollen wir trinken? Er aber schrie zum Herrn, und der Herr zeigte ihm ein Holz. Das warf er ins Wasser, da wurde das Wasser süß.
Danke. Tja, wo finde ich denn hier Jesus? Spannend. Wasser, süß, Holz. Jetzt machen wir es ganz einfach. Wir haben ja gesehen, Bibel legt sich mit der Bibel aus. Jetzt bitte ich euch, schlag doch mal auf Lukas 23, Vers 31. Das macht, bitte, wir müssen aufteilen ein bisschen. Die Gruppe, die hier an der Wand sitzt, die schlagen alle auf Lukas 23, 31. Genau. Die mittlere Gruppe schlägt mal auf den Psalm 52, Vers 10. Und die, die hier an der Wand sitzen, schlagen auf Psalm 92, Vers 12. So, aus der Lukas-Gruppe, ist da jemand schon soweit zum Lesen? Super. Wer ist das grüne Holz an dieser Stelle? Das ist Jesus. Da spricht Jesus von sich. Na, der spricht von einem grünen Holz und von einem dürren Holz. Jetzt bitte aus der Gruppe mit dem Psalm 52, Vers 10.
Ich aber bin wie ein grüner Ölbaum im Haus Gottes. Ich vertraue auf die Gnade Gottes für immer und ewig.
Super. Und Psalm 92, Vers 12. Jetzt hast du, glaube ich, den falschen Psalm erwischt oder ich habe die falsche Stelle angegeben. Psalm 92, Vers 12. Ah, Entschuldigung, 13. Entschuldigt. Wer findet den Fehler? Super. So, jetzt haben wir ein paar Dinge gelernt. Wenn wir von hinten anfangen, da wird der Gerechte verglichen mit was? Mit einer Palme. Und mit einer Palme, die nicht nur so ein bisschen wächst und dann wieder abstirbt, sondern da wird sprossen wie eine Palme, wie eine Zeder. Das waren die gewaltigen Bäume auf dem Libanon. Na, das heißt, das ist wie im Psalm 1, oder? Der ist gepflanzt an Wasserbächen. Verstehen wir? Na, wer ist denn der Gerechte? Das ist Jesus. Und er nimmt uns mit hinein, verstehen wir? Gell? Er macht uns auch zu Gerechten, die dieses volle Leben haben. Wenn wir jetzt an die Psalm 52 Stelle denken, was haben wir da gelernt? Der grüne Ölbaum. Und zwar, wer ist wie ein grüner Ölbaum? Jawohl, der David, gell? Ganz genau. Und da geht es auch wieder. Ich aber bin wie ein grüner Ölbaum im Haus Gottes. Ich vertraue auf die Güte Gottes immer und ewig. David war auch der Gesalbte, oder? Na, das heißt, da sehe ich, dass das Leben des Gerechten, na, dass dessen, der in Gott gepflanzt ist, wie ein Baum ist. Und der Gerechte schlechthin, haben wir gesehen, ist Jesus selbst. Und dann hat der Jonas die Stelle vorgelesen, oder? Wo Jesus von sich selber sagt, er ist der grüne Zweig. Wenn jetzt also in 2. Mose 15 wir diese Wasserpfütze haben, die bitter ist, und dann bekommt der Mose was gezeigt von Gott? Ein Holz, ein ganz bestimmtes. Das ist auch interessant, nicht irgendein, sondern ein ganz bestimmtes. Und dieses Holz sollte er da reintun. Dann musste er dieses Holz als allererstes Das war sein Stab. Was muss er mit dem Holz tun?
In die Hand nehmen.
Das muss er in die Hand genommen werden. Was ist diese? Lag das immer schon darum? Das muss irgendwann mal gewachsen sein, oder? Das ist ein Holz, das auf alle Fälle von seiner Wurzel abgerissen wurde. Ob es jetzt der Mose tut oder ob es geschehen ist, ist gleichgültig. Das steht ja nicht drin im Text. Scheint nicht wichtig zu sein. Aber das ist ein bestimmtes Holz, das abgerissen wurde vom Leben. Und dieses Holz muss da hinein, damit das Wasser süß wird. Von wem spricht das jetzt? Von Jesus. Dieses Holz ist nicht das Kreuz. Verstehen wir? In der katholischen Theologie ist das so. Warum? Da wird das Kreuz verehrt. Richtig. Na, verstehen wir? Da wird das Kreuz verehrt. Wir verehren nicht das Kreuz. Wir verehren Jesus. Wir verehren den, der am Kreuz starb. Das ist ein Unterschied, oder? Dieses Holz kommt dort hinein, oder das ist ein Bild für Jesus, der von uns, für uns abgerissen wurde, für dieses grüne Holz, der volles Leben in sich hatte, das abgerissen wurde, damit aus der Bitterkeit Süßes werden kann, damit wieder Leben in dieser Wüste möglich ist. Das ist gewaltig. Verstehen wir? So finden wir also überall in der Bibel Hinweise auf Jesus. Na, wenn ich jetzt Richter 3, Vers 9 zum Beispiel aufschlagen würde, dürfen wir auch noch einmal machen. Schauen wir einmal noch hinein, Richter 3, Vers 9. Darf gerne wieder jemand vorlesen. Jetzt wäre es schön, wenn jemand vorliest, der eine Luther-Übersetzung hat.
Da schrien die Israeliten zu dem Herrn und der Herr erweckte ihnen einen Retter, der sie errettete.
Hat jemand so eine richtig alte Luther-Übersetzung, eine 1912er? Hättest du zu Hause, genau. Da steht nämlich gar nicht Retter, sondern da steht, da wird es noch deutlicher. Einen Heiland. Na, das heißt, dieser Richter und alle Richter mit ihm zusammen sind immer ein Bild auf den Heiland, auf Jesus. Verstehen wir? Das heißt, hinter jedem Richter kann ich Jesus sehen. Verstehen wir? Jeder Richter ist ein Bild auf Jesus. Natürlich in menschlicher Schwachheit, oder? Und Simson hat so manche spannende Dinge auch mitgebracht, ne? Die nicht gut sind. Aber auch da dahinter sehe ich Jesus wieder. Na, wo sehe ich denn beim Simson Jesus? Ganz einfach. Denkt mal, also stirbt der Simson. Was macht er? Der reißt die Säulen mit nieder und mit seinem Tod reißt er so viele Philister in den Tod, wie er in seinem ganzen Leben nicht getötet hat. So steht's drin. Und wer hat mit seinem Tod den Sieg errungen über den Feind? Jesus. Und so merken wir auf einmal, die ganze Bibel ist voll von dem einen Thema, Jesus. Ob das nun ganz direkt geschieht, das können auch in Gegenständen sein, oder? Wenn die Hure Rahab das rote Seil aus dem Hausfenster herauslässt, oder? An dem die Männer heruntergleiten, dort steht im Hebräischen ein Wort für dieses Seil. Das heißt, kann man auch übersetzen, an anderer Stelle wird es auch so übersetzt, mit Hoffnung. Das war eine rote Hoffnung. Von was spricht denn also dieses Seil? An dieser roten Hoffnung hinters Leben dieser Männer. Von was spricht dieses Seil? Ja, vom Tod Jesu. Oder wir sehen den Jakob, der aufgrund seiner Schuld von zu Hause fliehen musste, der auf der Flucht ist, der alles verloren hatte, was er hat. Ne? Und den natürlich sein schlechtes Gewissen quält, der für sein Nachtlager nur einen Stein findet, oder? Da kann man schon Kopfschmerzen kriegen auf so einem Kopfkissen. Ne? Verstehen wir? Und dann sieht er im Traum was? Eine Leiter vom Himmel bis zur Erde. Das heißt, und oben steht der Herr, was ist wiederhergestellt? Die Verbindung zwischen ihm, dem Sünder und dem lebendigen Gott. Ja, wer ist denn dann diese Leiter? Jesus. Und so können wir die ganze Schrift durchgehen. Und wir werden überall an allen Ecken und Enden Jesus wiederfinden. Und das ist das große Ziel und Hauptthema der Schrift. Wenn wir Bibel lesen und Bibel auslegen, dann sollte gerade dieses Thema uns immer wieder vor Augen stehen. Und es geschieht manchmal auch ganz indirekt. Na, wir schlagen jetzt nicht alle auf, ich erzähle euch das kurz. 1. Samuel 15, Vers 33 ist eine spannende Stelle. Na, da kommt der Agag. Wer war denn der Agag? Bitte? Das war ein König. Was für ein König? Von den Amalekitern. Sehr gut. Na? Das war ein König der Amalekiter und der hätte eigentlich durch jemand getötet werden sollen. Vom Saul. Aber der Saul hat es nicht getan. Und der Agag freut sich spitzbübisch drüber. Der Samuel lässt den Agag zu sich rufen. Und der Agag gibt noch einen blöden Kommentar ab. Und dann heißt es unter Samuel: Haut ihn in Stücke. Und da hat mich mal jemand gefragt und hat gesagt, wie kann Gott sowas machen? Wie kann Gott sowas machen? Dann steht in Hebräer 10, Vers 31 ein interessanter Vers. Da heißt es, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und in Hebräer 9 heißt es, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Wo finde ich jetzt denn da Jesus? Da habe ich diese Stelle über den Agag im Alten Testament. Und ich erkenne auf einmal, der Agag wird in Stücke gehauen, weil er als Sünder vor dem lebendigen Gott steht. Ich kann als Sünder, der in seiner Sünde festhält, nicht vor dem lebendigen Gott bestehen. Das ist das Problem. Und auf einmal wird mir selbst an so einer Stelle wieder Jesus vor Augen gemalt. Warum? Warum?
Damit ich erkenne, was Jesus
ist. Ja, weil Jesus, genau, weil Jesus für mich, Jesaja 53, Vers 5, die Strafe lag auf ihm. Jawohl. Ist das nicht herrlich? Jetzt kann ich hergehen und kann ich sagen, Herr Jesus. Da kann ich an so einer Stelle wie der mit dem Agag sogar, was kann ich machen, wenn ich die lese? Kann ich Jesus danken? Herr Jesus, dass du dieses Gericht für mich getragen hast. Und schon wieder bin ich? Ja, wo bin ich schon wieder? Bei Jesus. Merke nur, die ganze Schrift ist immer voll von Jesus. Es geht immer hin zu Jesus. Und das ist ganz wichtig, dass wir diesen Blick auch bei aller Auslegung behalten. Na, wenn die Philister ihre goldenen Beulen machen und ihre goldenen Mäuse, die sie an dieser Bundeslade mit dazulegen, dann ist das eine wunderbare Aussage, verstehen wir? Das heißt, dieses Sündopfer trägt die äußere Gestalt dessen, was ihnen Not gemacht hat, nämlich diese Mäuse und diese Beulen, die ihr Land und ihr Leben zerstört haben. Und dann heißt es, dass der Herr Jesus die göttliche Herrlichkeit aufgegeben hat. Und was hat er angenommen? Die Gleichgestalt des sündigen Fleisches ist sogar zur Sünde gemacht worden. Das Sündopfer trägt die Gestalt der Sünde. Ist das nicht gewaltig? Verstehen wir, so finden wir an allen Ecken und Enden Jesus wieder. Und das ist wichtig, dass wir bei allem Auslegen der Bibel dieses Hauptthema nie vergessen. Sonst wird es ein mechanisches Auslegen. Und dann bleibt es am Ende fruchtlos und leer. Dass unser Blick immer hingeht auf Jesus. Ich mache das oft sogar so, dass ich mich wirklich frage, dass ich wirklich herangehe an den Text und auch frage, Herr Jesus, wo bist du in diesem Text? Wo finde ich dich hier? Verstehen wir? Und dann dürfen wir erstaunt sein, was Jesus uns zeigen wird, wo wir ihn finden. Nun, wenn wir jetzt dieses Thema das Auslegen soweit abschließen und wir kommen dann zum praktischen Anwenden, dann gibt es noch drei ganz elementare Bedingungen, die ich mitbringen muss, drei Voraussetzungen. Was ist denn die erste Voraussetzung, die jemand mitbringen muss, damit er überhaupt Bibel verstehen kann?
Dass ich Jesus angenommen
habe. Sehr gut. Dass ich Jesus Christus angenommen habe. Na, ich habe hier die Stelle angegeben, brauchen wir jetzt nicht aufschlagen. 1. Korinther 2, Vers 14, da heißt es, dass der natürliche Mensch nichts vernimmt, was vom Geiste Gottes ist. Das heißt, damit ich Bibel verstehen kann, muss ich wiedergeboren sein durch Gottes Geist. Sonst bleibt die Bibel für mich ein verschlossenes Buch. Da werde ich manche Dinge vielleicht sehen können, auch manche Zusammenhänge finden können, aber das Elementare bleibt mir verschlossen. Gerade dieses große, schöne Hauptthema, von dem wir gerade eben geredet haben, das bleibt mir verschlossen. Ich werde den Zugang nicht finden. Ich muss... Ja, es kann auch vernichtend sein. Ne? Ich muss wiedergeboren sein. Ja? Die Schrift öffnet sich mir dann nur so weit, dass ich erkennen kann, dass ich Jesus brauche. Ja? Das Zweite finden wir in 1. Korinther 3, 1 bis 3. Dürfen wir mal aufschlagen. Darf gerne wieder jemand vorlesen. 1. Korinther 3, 1 bis 3.
Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch nicht zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht, denn ihr seid doch fleischlich. Denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise.
Der Paulus hat hier ein Problem, nämlich welches? Was würde er gerne den Korinthern geben?
Fleisch.
Nein, also feste Speise steht hier, oder? Ich hätte euch gern feste Speise gegeben, feste geistliche Speise gegeben, aber das kann ich nicht, weil ihr seid geistlich immer noch? Wie Babys. Das hat er nicht erwartet. Die waren nämlich schon ein paar Jahre gläubig. Die hätten eigentlich ganz anderen Stand haben sollen. Na, aber was verhindert ein tiefer gehendes Erkennen der Wahrheiten Gottes bei den Korinthern?
Das Wachstum.
Ja, aber was verhindert das Wachstum? Das menschliche... Richtig, na? Genau wie fasst Paulus das zusammen? Streit und Eifersucht. Na, wie fasst das zusammen? Fleischlich. Na, die leben noch immer Dinge, die sie nicht mehr leben sollten. Na, das heißt, letztlich geht es darum, verstehen wir, dass wir nicht perfekt sind, das ist die eine Seite. Aber es geht darum, dass ich nicht an erkannten Sünden festhalte. Wenn ich das tun werde, ich muss mir das mal vorstellen, verstehen wir? Wenn ich Dinge festhalte, von denen ich weiß, dass Gott sie nicht will, ja, wie will ich dann erwarten, dass er mir noch etwas anderes zu sagen hat? Das, was er mir gesagt hat, tue ich nicht. Warum sollte er mir mehr sagen? Es bleibt bei dieser Sache, die es gilt zu tun in meinem Leben. Bitte, das heißt nicht, dass ich vielleicht einen Punkt habe oder auch zwei in meinem Leben, wo ich immer wieder falle. Das ist was ganz anderes. Aber dann gilt's. Verstehen, wie gehe ich damit um? Lege ich das ihm hin? Verstehen wir? Oder sage ich, naja, komm, diese eine Sünde, das passt schon, ist nicht so schlimm. Die lassen wir mal stehen. Verstehen wir? Die Korinther haben festgehalten an ihrem Neid und Streit. Die haben das weitergelebt, obwohl sie wussten, dass es nicht gut ist. Und die sind auch nicht dagegen vorgegangen. Und dann geht geistlich an nichts mehr vorwärts. Und das muss ich wissen, wenn ich Bibel verstehen will, wenn ich auslegen will, wenn ich tiefer hineinkommen will, na, dann darf ich Dinge, wo Gott mir gezeigt hat, nicht krampfhaft festhalten. Bitte nicht verwechseln damit, dass es vielleicht Dinge gibt, wo ich über Jahre einen Kampf haben werde. Das ist was ganz was anderes und wo ich vielleicht immer wieder falle. Die Frage ist immer, wie gehe ich damit um? Akkreditiere ich das Ganze und sage, naja, gehört halt zur Firma, gehört halt bei mir dazu, oder bin ich bereit zu sagen, nein? Herr Jesus, ich weiß, dass das nicht gut ist, bitte veränder du das, hilf mir dabei. Und dann werde ich erleben, dass er mich auch weiter und vorwärts bringt in der Schrift. Der dritte Punkt ist ein ganz interessanter. Wenn wir einmal aufschlagen, Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 11, und ein paar können gerne auch den Hebräer 10, 25 aufschlagen. Noch den Vers 12, bitte, Udo.
Zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus.
Genau, und dann geht es ja, wenn wir noch weiterschauen, um das Erreichen des Mannesalters, des vollen Wuchses der Fülle, also um geistliches Wachstum. Das heißt, was sagt die Bibel hier? Was hat Gott gegeben, damit die Christen, damit die Geschwister wachsen können?
Unterschiedliche Talente, die
Kino und Seele. Richtig, sehr gut. Unterschiedliche Begabungen, die wir jetzt aber auch nutzen sollen. Die einen sollen es ausüben und die anderen sollen es mitnutzen. Wenn wir jetzt Hebräer 10 noch anschauen, wer hat Hebräer 10 aufgeschlagen? Darf gerne jemand vorlesen, der es hat.
Und nicht verlassen unsere Versammlungen, die einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag nahm.
Sehr gut. Das ist eine Kombination. Oder? Das brauche ich für geistliches Wachstum und auch um tiefer in die Schrift hineinzukommen. Dass ich jetzt also diesen Dienst, den Gott an verschiedenen Stellen in die Gemeinde gegeben hat, nutze. Und dass ich eben nicht die Versammlungen verlasse. Ja, da steht im Präsens im Griechischen, das ist ein dauerhaftes Verlassen. Wenn ich jetzt mal die Versammlung verpasse, weil ich krank bin oder weil es mir vielleicht mal schlecht geht, das ist was anderes. Ne? Aber wenn ich dauerhaft die Versammlung vermeide, dann werde ich geistlich irgendwann nicht mehr so wachsen können, wie es Gott sich eigentlich gedacht hat. Das muss mir bewusst sein. Weil Gott das so gesetzt hat, dass wir uns hier brauchen, dass wir uns auch gegenseitig ermahnen, ermutigen, ermuntern, dass wir mit den Diensten, die er gegeben hat, uns gegenseitig bereichern. Das heißt, damit ich Bibelverständnis vorwärts komme, brauche ich die Gemeinschaft der Gläubigen. Ja, das kann zum Beispiel über Bibelstunden, über Predigt, Gottesdienst, über Gebet gehen. Das kann aber auch zum Beispiel bedeuten, dass ich Kommentare mir anschaue, dass ich Lexikas mal durchblätter, die Geschwister geschrieben haben, oder auch entsprechende Bücher zu bestimmten Themen. Bitte immer unter der Prüfung, oder? Prüfet alles. Aber dass ich die Dinge nutze, die Gott anderen Menschen gegeben hat. Ja, ich erinnere mich an ein Gespräch und mir ging das lange Zeit selber so, deswegen ist mir das so hängen geblieben. Ich dachte immer, Gott zeigt mir das schon alles. Und da habe ich mal ein Büchlein von William MacDonald gelesen und da stand drin, das ist Hochmut, wenn ich meine, Gott muss mir alles zeigen, was er anderen schon gezeigt hat. Na? Das macht er nicht. Warum auch? Er hat die Dienste gegeben, damit wir in Abhängigkeit voneinander und von ihm bleiben. Wir brauchen einander. Auch für geistliches Wachstum. Und da ist keiner, der sagen kann, ich kriege das alles hin ohne die anderen. Wer sich abkapselt, wird am Ende ein Problem haben. in seinem geistlichen Wachstum. Das macht die Bibel klar. Gell? Deswegen nutzen wir das. Nutzen wir die Gemeinschaft der Gläubigen. Nutzen wir das Angebot der Gemeinden. Nutzen wir auch das, was Gott anderen Gläubigen gegeben hat. Ne? Bitte, es ist natürlich wichtig, dass ich jetzt hier nicht von Pontius zu Pilatus springe. Oder gerade heute in der Zeit des Internets gibt es tausende von Möglichkeiten, die ich mir runterladen und anschauen kann. Da ist auch viel Quark dabei. Da müssen wir echt genau hinschauen. Und dafür hat Gott eine Gemeinde vor Ort gegeben. Und das ist genau die Gemeinde, die ich brauche. Und vielleicht sind da Lehrer dabei, die mir nicht ganz so liegen, dann macht das nichts und werden schon die richtigen sein für mich. Oder? Darf man einfach vertrauen, dass Gott das schon gut macht. Also, das ist eine ganz wichtige Sache. Nun gehen wir hinein in die Praxis. Und für die Praxis wollen wir noch ganz kurz uns einen Leitfaden anschauen. Wie gehe ich denn jetzt konkret vor? Jetzt haben wir die Grundlagen gelegt. Na, was brauche ich, damit ich Bibel verstehen kann, damit ich so ein paar Klippen umschiffen kann? Und jetzt gibt es drei Hauptschritte, wenn ich jetzt von einem Text zur Auslegung kommen will. Na, das war also bisher die Theorie, die Hermeneutik, und jetzt gehen wir in die Exegese. Jetzt geht es in die Auslegung. Wie mache ich das? Nun, der erste Schritt ist die Wahl der Übersetzung. Das ist ganz elementar. Na, werden wir gleich sehen. Der zweite Schritt ist, dass ich mir dann den Text erschließe oder ausarbeite. Und der dritte Schritt wäre, dass ich dann diesen Text auslege für mich persönlich, für die Gemeinde, in der ich tätig bin, na, oder die Bibelstunde, die Kinderstunde, Jungscher, was auch immer, Frauengruppe, na, dass ich dann eben aus diesen erarbeiteten Dingen die Übertragung in meine und unsere Situation hinein gestalte. Nun, wenn wir diesen ersten Schritt einmal anschauen, die Wahl der Übersetzung, dann ist es hier ganz wichtig, dass wenn wir über Bibelauslegung reden, wir eine gute Übersetzung wählen. Dann haben wir auch ganz am Anfang schon gesehen, habe ich ja das schon angedeutet, dass es natürlich, wenn ich über die Irrtumslosigkeit rede, um den Grundtext geht. Na? Und ich werde sehen, wenn ich jetzt Bibelübersetzungen anschaue, dass Bibelübersetzung nicht gleich Bibelübersetzung ist. Ich habe jetzt hier mal eine gebracht, die ist mittlerweile sehr beliebt in unseren Kreisen. Die ist auch nicht schlecht, aber für eine richtige Bibelarbeit, werden wir gleich sehen, eignet sie sich weniger. Darf mal gerne jemand, oder könnt ihr alle lesen, da heißt es NGÜ, na? Das ist ein Vers aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 4. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Wenn ich jetzt mal eine Elberfelder Übersetzung daneben setze, dann lautet der Vers, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe. Wo liegt denn jetzt der Unterschied? Außer, dass der eine Vers viel kürzer ist. Ich also weniger lesen muss.
An seiner Liebe, unten steht in Liebe.
Sehr gut. In Liebe, jawohl. Und da oben von seiner Liebe, wo liegt noch ein ganz entscheidender Unterschied?
Da steht untadeliges Leben und
tadellos. Ja, das ist dasselbe. Richtig, da unten ist es geworden, da oben ist es noch nicht geworden. Und da oben ist es etwas, was ich machen soll. Jetzt ist interessant, jetzt haben wir gesagt, wir gehen auf den Grundtext in der Zweifelsfrage. Ich habe mal versucht, dem so nahe zu kommen, wie es geht, indem ich hier eine Interlinearübersetzung hergenommen habe von Dietz-Felbinger. Na, und wenn ich das ganz wörtlich übersetze, was da im Griechischen steht, dann heißt es, wie er auserwählt hat uns in ihm vor Grundlegung der Welt, auf das seien wir heilig und untadelig vor ihm in der Liebe. So, wer ist jetzt da näher oder besser dran? Das ist fast eins zu eins dasselbe, nur ein bisschen umgestellt, dass ich es besser verstehen kann. Ich habe das Seien da unten auch noch in Gelb markiert, das hat einen Grund. Da oben redet die Übersetzung von einer Handlung, die wann stattfindet?
Irgendwann.
Das Seien ist im Griechischen aber ein Präsens. Richtig, Präsens ist Gegenwart. Und der griechische Präsens ist noch ein bisschen tiefer. Der griechische Präsens bezeichnet eine andauernde, fortwährende Handlung. Die geschieht die ganze Zeit. Wenn da also steht, dass wir seien in der Liebe, dann bin ich das die ganze Zeit. Und jetzt wird es nämlich spannend. Jetzt könnte man wieder sagen, das stimmt ja gar nicht, oder? Wir haben schon gesehen, das ist zwar nicht unser Thema jetzt, aber das können wir trotzdem machen. Da steht was dabei. Wo bin ich denn tadellos und heilig und in Liebe?
In Jesus.
Ja, in Jesus. Und da steht was dabei. Vor ihm. Nicht vor den Menschen. Wenn der Leo mich anschaut, bin ich nicht in der Liebe. Der sieht noch ganz andere Dinge an mir. Aber vor Gott bin ich in Christus heilig und tadellos und in Liebe. Ist das nicht gewaltig? Das ist nämlich der Sinn dahinter. Und dann merken wir auf einmal, da habe ich da oben bei der ersten Übersetzungsvariante was komplett anderes. Das Gute bei der NGÜ ist, ich möchte sie nicht übermäßig schlecht machen, ne, da steht in der Fußnote dann das dabei. Aber wir merken, für eine Bibelarbeit ist das ein bisschen schwierig. Da müsste ich dauernd hin und her springen, ne, zwischen Text und Fußnote immer gucken. Die hat sehr viele Fußnoten, ne, das ist das Gute. Die hat versucht, hier einen Kompromiss zu schaffen zwischen einer aktuellen Sprache und guter Verständlichkeit und dem Text. Ne, und wir merken, das wird manchmal echt schwierig. Es gibt Übersetzungen, da enden wir dann sogar wirklich in Irrlehren. Na, wenn eine Hoffnung für alle oder eine gute Nachricht Bibel haben, kann ich nur empfehlen, die kann man mal zum Vergleich lesen, aber da gibt es Stellen, die wirklich falsche Lehren verbreiten. Wenn wir beispielsweise in Epheser 5 lesen von der Wassertaufe im Wort, dann redet eine Hoffnung für alle oder eine gute Nachricht oder eine neues Leben Übersetzung davon, dass wir durch die Taufe und das dazu gesprochene Wort gerettet werden. Das ist eine falsche Lehre. Das ist schlichtweg eine Irrlehre. Solche Bibeln gehören eigentlich aus dem Verkehr. Na? Oder, also, na?
Und ich muss dazu sagen, das fällt mir jetzt so offen, ich bin jetzt wirklich nicht die Schlauste. Wirklich nicht, ja, das ist jetzt wirklich so. Und dieses Argument, dass diese vereinfachte Bibel einfacher zu lesen ist, das ist nicht richtig. Ja. Ich habe so das Gefühl, wo Gottes Wort einfach viel mehr enthalten ist, dann, wenn man auch das Herz hat und der Herr liebt, dann erschlüsselt er das auf und dann brauche ich nicht die Vereinfachung.
Absolut. Und wenn ich wirklich eine gute Übersetzung haben will, die vielleicht sprachlich noch ein bisschen einfacher zu verstehen ist, dann kann ich eine Luther 220 nehmen. Also bitte nicht die 217er, ne? Die ist eine Katastrophe, oder 21 ist es, glaube ich, gell? Also die neues Leben, die neue Luther-Übersetzung ist das. Nicht die 2017, das ist eine feministische Version, da ist das eine Katastrophe. Oder ich kann eine Schlachter-Übersetzung hernehmen, ne? Die hat das Schlachter 2000, die hat es sehr gut geschaffen, diese, was bei der Elberfelder manchmal noch fehlt, dieser sprachliche Rundschliff damit reinzubringen. Und dann habe ich das, dann habe ich eine Übersetzung, die wirklich sehr nah am Grundtext ist und trotzdem gut zum Lesen. Bin ich ganz deiner Meinung. Ne? Also, aber wir sehen.
Ich finde auch, dass diese Version viel mächtiger sind.
Ja. Ja, richtig, richtig. Wenn ich zum Beispiel einen Epheserbrief hernehme, dann habe ich in den ersten drei Kapiteln ungefähr, ich glaube über 30 Mal, glaube ich, die Aussage in Christus, in ihm, durch ihn. Wenn ich dann eine Hoffnung für alle oder eine gute Nachricht hernehme, da finde ich diese Stellen gar nicht mehr. Na, weil die so verunstaltet sind, dass ich das gar nicht mehr finde.
Ja, die habe ich ja.
Oh ja, genau. Also, du hast ja noch eine Schlachter auch da liegen. Kannst immer vergleichen. Ne? Dann wirst du feststellen, es lohnt sich eher in der Schlachter weiterzugehen. Das kann manchmal eine wertvolle Ergänzung sein, bitte. Gell? So habe ich es nicht gemeint. Aber immer unter der Betrachtung, für eine richtige Bibelarbeit brauche ich was anderes. Also, die Wahl der Übersetzung, damit beginnen wir. Dann haben wir einen Text und jetzt geht es weiter mit der Texterschließung und Analyse. Wir haben ja vorhin schon, wir brauchen die Stelle nicht mehr aufschlagen, wir haben es vorhin schon nachgelesen. Das waren die Christen in Beröa, die geforscht haben in den Schriften. Das heißt, wenn ich einen Text jetzt mir erschließen oder erarbeiten will, dann ist das Erste nach dem Gebet, was ich tun sollte, was? Dass ich den Text? Wie oft? Ja. Wenn ich ihn 20 oder 30 Mal lese, das macht gar nichts, das schadet nicht. Ne? Das hilft nur, dass es noch tiefer und besser sich einprägt. Ne? Von einem Mal lesen werde ich mir schwer tun, einen Text wirklich in der Tiefe zu ergreifen. Ne? Das heißt, dass wir lernen, einen Text wirklich wiederholt zu lesen. Wir können dazu auch zum Beispiel mal, es ist manchmal ganz spannend, verschiedene Übersetzungsvarianten nebeneinander legen. Man kann das mal in der Schlachter lesen und in der Luther und dann in der Elberfelder und von mir aus in der vom Janssen, wenn es ums Neue Testament geht. Und wir haben auf einmal eine spannende, auch Bandbreite an Übersetzungsmöglichkeiten, die aber ganz nah am Urtext sind, finden. Na? Denn das ist ja manchmal so, wenn ich jetzt einen Brief aus dem Englischen übersetze, dann gibt es ja auch nicht immer nur für jedes Wort ein Wort im Deutschen, oder? Da gibt es manchmal, abhängig auch von dem Kontext, verschiedene Färbungen, Möglichkeiten, wie ich was übersetzen kann. Und das ist bei der Bibel ja ganz genauso. Ne? Das heißt, was uns einen großen Gewinn bringen kann, ist auch, wenn ich mal sage, hey, ich nehme einfach zwei, drei gute Übersetzungen und lese das mal in denen durch oder eine Menge Übersetzungen. Ne? Das ist ganz spannend. Und dann werde ich vielleicht manche Schattierungen noch erkennen, die mir sonst verborgen geblieben wären. Ja? Das heißt, ich beginne damit, dass ich den Text wiederholt lese. Ich kann dazu, muss ich nicht verschiedene Varianten verwenden. Und dann sollte ich vor allem eins beginnen. Ich sollte mir Notizen machen. Oder? Da gibt es so manches, was ich, wenn ich einen Text wiederholt lese, mir plötzlich auffällt, werden wir gleich sehen, oder? Das heißt, dann mache ich mir mal Notizen, oder? Wenn ihr meine Bibeln anschaut, da sind immer ein paar Notizen reingemacht in die Bibel selber. Irgendwann sind die Seiten voll, dann braucht es halt eine neue. Ja? Also, macht es einfach, macht Notizen, am besten wirklich in den Text hinein, oder? Dass ich mir zum Beispiel wichtige Aspekte farblich markiere. Dass ich mir Zusammenhänge markiere. Na, da kann ich auch einen Strich machen, von der einen Stelle zur anderen Stelle. Da kann ich mit einem Stift vielleicht was hineinschreiben, oder? Da gibt's extra Schreibrandausgaben. Kann ich wirklich nur empfehlen. Wer so ein bisschen arbeiten will mit der Bibel, kauft euch eine Schreibrandausgabe. Dann habe ich links und rechts einen schönen Streifen. Da kann ich auch ein bisschen was dazu schreiben. Und dann werde ich sehen, da werden mir so viele Dinge auffallen. Na, ich nehme auch immer verschiedene Farben dann, wenn ich markiere. Ich habe kein System dahinter. Also bitte, wer mal bei mir in die Bibel schaut, die Farben haben kein System. Bitte nicht verwirren lassen, das ist auch für mich verwirrend. Das System bezieht sich immer nur auf den Abschnitt, den ich betrachtet habe. Na, da habe ich dann für manche Farben manchmal die gleichen Zusammenhänge. Das geht nur darum, wenn man sowas highlightet. Na? Das bleibt ganz anders im Gedächtnis. Das sieht man nachher auch beim Durchlesen wieder ganz anders. Auf einmal sieht man Zusammenhänge in so einem Text, die wären da sonst verborgen geblieben. Na? Also macht es. Lest so einen Text immer wieder durch. Lest mal verschiedene Varianten. Nehmt euch einen Stift. Von mir aus auch einen Zettel, wer nicht reinschreiben will in seine Bibel. Markiert euch Dinge in diesem Abschnitt. Dann ist es ganz wichtig, während ich den so durchlese, den Abschnitt, fange ich an, natürlich auch eine gewisse Einteilung vorzunehmen, einen gewissen Aufbau. Na, so ein Abschnitt folgt einer gewissen Logik. Der ist ja nicht irgendwie gedacht. Ne? Das heißt, ich habe einen Aufbau, eine Einteilung und die sollten wir uns auch versuchen, ein bisschen herauszuarbeiten. Das hilft oft richtig gut zum Verständnis eines Textes. Ja? Dann kann ich natürlich beim Lesen, haben wir ja gesagt, gibt es immer ein großes Ziel. Was wollen wir am Ende denn haben durch dieses Durchlesen des Textes? Was wollen wir erreichen? Jawohl, dass wir den verstehen. Das heißt, dass ich lerne zu begreifen, was passiert hier eigentlich. Dass ich die Handlung, den Inhalt dessen, was hier geschieht, für mich herausarbeite. Ja? Das heißt, diese Frage, was ist passiert? Na? Dass ich mit diesem Blick jetzt rangehe, dass ich das durchlese, durcharbeite, meine Markierungen mache und dabei vor Augen habe, was ist hier eigentlich passiert? Was geschieht hier? Und da gibt es so manche spannende Geschichte. Man, wenn wir die Psalmen lesen, das schaut zuerst so aus, das ist ja ein netter Psalm, aber denkt euch mal in diese Psalmen hinein, da gibt es Geschichten dahinter, die sind spannend. Na? Da merkt man auf einmal, was da passiert sein muss in diesem Leben des Psalmisten. Und so gibt es auch an ganz anderen Stellen. Na? Was ist passiert? Und dabei ist es wichtig, dass wir lernen, na, so ein bisschen zu achten auf so Auffälligkeiten in einem Text, oder? Das haben wir... Entschuldigung, jetzt bin ich in die falsche Richtung. Dass wir auf so Auffälligkeiten in dem Text achten. Ne? Zum Beispiel auf Aufzählungen, wo Dinge immer wieder wiederholt werden. Oder wo er mehrere Dinge hintereinander aufzählt. Dass wir Kontraste rausarbeiten. Werden wir nachher dem Praxisbeispiel auch machen. Dass wir Wiederholungen erkennen. Ne? Dass wir einfach, da wird uns, wenn wir so einen Text durcharbeiten, wenn wir uns diese Zeit nehmen, wird uns vieles auffallen in so einem Text. Und dann geht es weiter. Ja. Ne? Und das ist ganz wichtig, dass wir bei diesem ganzen Herausarbeiten immer den Kontext betrachten. Eine Bibelstelle aus ihrem Kontext gerissen, da komme ich am Ende auf ein ganz schiefes Verständnis. Na, da gibt es viele spannende Stellen. Wir müssen sie in ihrem Kontext betrachten. Das heißt, will ich jetzt diesen Zusammenhang rausarbeiten, will ich verstehen, was passiert ist, dann gilt es, den Kontext zu beachten. Und dafür gibt es eine ganz einfache Regelung. Na? Ein Wort erhält seine Bedeutung immer durch was? Durch den Satz. Sehr gut. Na, der Roger Libby hat in diesem Zusammenhang mal das Beispiel für Frieden gebracht. Das ist richtig. Das Wort Frieden hat viele Bedeutungen. Kann ein Scheinfriede sein, kann ein Waffenstillstand sein, kann ein richtiger Friede sein. Das weiß ich nicht. Wenn nur Friede dasteht, was bedeutet es? Ein Wort, na, aber das Problem ist, manchmal legen wir so die Bibel aus. Ja, da steht ja dieses Wort. Na, ein Wort erhält seine Bedeutung immer durch den Satz. Wodurch erhält denn der Satz seine Bedeutung? Jawohl, durch den Zusammenhang, das ist der ganze Abschnitt. Wodurch erhält denn der Abschnitt seine Bedeutung? Ja, durch das Kapitel, das wird jetzt mal als Abschnitt, durch das ganze Bibelbuch, in dem dieser Abschnitt steht. Und wodurch erhält das Bibelbuch seine Bedeutung? Durch die Bibel selbst. Na, durch die Einordnung in der Schrift. Das heißt, das ist ganz wichtig, wenn wir über Kontext reden, gell, dann sollten wir das uns vor Augen halten. Ein einzelnes Wort bekommt seine Bedeutung durch den Satz. Der Satz durch den Abschnitt, der wiederum durch das Buch. und der letztlich, oder das Buch letztlich durch die Bibel, in die es eingeordnet ist. Jawohl. Super gut, ganz genau. Das kann ich, in manchen Bibeln ist das drin, oder ich besorge mir vielleicht ein paar Kommentarwerke, wo ich da sowas finde. Da kommen wir gleich drauf. Ich kann es auch selber machen. Braucht man ein bisschen länger, ne? Also wir dürfen beide Varianten wählen. Da sind wir wieder bei Epheser 4, Vers 11. Ne? Ich muss nicht alles selber arbeiten, aber es ist manchmal spannend, wenn ich genau das tue, da werde ich Dinge entdecken in solchen Büchern, das hätte ich mir nie gedacht. Ne? Das heißt, wir haben jetzt gesehen, ich brauche also den Kontext, oder? Wenn ich über den Kontext rede, dann ist es also wichtig, dass ich ein Buch verstehe, um auch einen Abschnitt zu verstehen. Da möchte ich nur einen ganz kleinen Exkurs machen. Jedes Bibelbuch hat einen ganz eigenen Charakter. Das merken wir, wenn wir das Buch studieren. Ne? Wenn wir die Evangelien anschauen, dann merken wir, die haben die komplett unterschiedlich, obwohl sie über das gleiche Thema gehen. Da ist ein Matthäus. Was fällt denn bei Matthäus sofort auf? Was macht er die ganze Zeit? Der schreibt die ganze Zeit, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist. Und dadurch merke ich schon etwas. Um wen ging es denn dem Matthäus? Wen wollte der wohl erreichen mit seinem Evangelium? Die Juden. Der wollte, dass die Juden erkennen anhand der erfüllten Prophetien des Alten Testamentes, dass Jesus wirklich der Messias ist. Na, jetzt habe ich schon, da brauche ich noch gar keinen Kommentar in die Hand nehmen, oder? Das fällt auf, wenn ich das Buch durchlese. Ne? Ich sehe bei einem Lukas auf einmal, wenn ich den studiere, merke ich schon am Namen, der klingt nicht sonderlich hebräisch. Ne? So, jetzt merke ich weiter, der Lukas, wenn man den mal studieren würde in der Bibel, dann merkt man, der war mit Paulus unterwegs, aber erst ab Apostelgeschichte 16 ist es, glaube ich. Ne? Da wird nämlich auf einmal wird über das Wir berichtet. Ne? Das ist nämlich, was war der Lukas von seiner Ursprung her? Das war ein Grieche. Das war gar kein Jude. Das ist der einzigste griechische Schreiber da. Ne? Der hat einen ganz anderen Schwerpunkt. Dann habe ich einen Johannes. Ein Johannes schreibt alles, was er schreibt. Ne, der hat ganz ausgewählte Dinge. Und dann am Ende sagt er sogar, warum er es schreibt. Warum hat Johannes sein Evangelium geschrieben? Damit sie glauben und erkennen, dass Jesus der Christus ist. Das war sein Wunsch, dass die Menschen erkennen können, dass Jesus wirklich der Messias ist. Ne? Nicht nur die Juden, sondern alle. Also merken wir, so kriegt jeder seine eigene Färbung und das macht dann auch etwas aus in dem, was als Inhalt drinsteht, an dem, wie es geschrieben ist. Und jedes kriegt seine eigene Färbung. Ne? Das heißt, jedes Bibelbuch hat tatsächlich seinen eigenen Charakter. Ne? Und das heißt, wenn ich so ein Bibelbuch lese, wenn ich jetzt nicht, also ich kann natürlich einen Kommentar, ein Lexikon nehmen, aber ich kann das ruhig auch mal versuchen, selber zu erarbeiten. Dann ist es wichtig, dass ich lerne, zum Beispiel mich zu fragen, was ist denn die Hauptbotschaft? Was sind Schlüsselverse, oder? Welchen Gedankenverlauf verfolgt so ein Buch, oder? Dann wird man zum Beispiel feststellen, dass es eine bestimmte Einteilung gibt in so einem Buch. Ja? Da gibt es zum Beispiel einen Refrain, der immer wiederkehrt. Oder gibt es zum Beispiel bestimmte Strukturwörter? Wenn wir beispielsweise mal aufschlagen, Epheser 4, Vers 1, wir sind ja eh noch im Epheserbrief. Na? Darf mal jemand vorlesen? Da haben wir so ein Strukturwort, Epheser 4, Vers 1. Wer findet's? Jawohl. Was ist da passiert? So ermahne ich euch. Nun! Das ist ein Strukturwort, oder? Und dann, wenn wir den Epheserbrief studieren, merken wir, das ist genau die Teilung des Epheserbriefs. Die drei Kapitel vorher haben einen großen Schwerpunkt, da geht es immer darum, was ich in Christus bin und habe. Und ab Kapitel 4, Vers 1 geht es darum, dass ich jetzt auch, ich ermahne euch, nun, jawohl, dass ich jetzt auch so wandle. Das ist, im Römerbrief ist genau dasselbe. Weiß jemand, wo im Römerbrief genau dieser Unterbruch geschieht? Das Kapitel 12, Vers 1, auch mit dem Nun. Ne? Ich ermahne euch nun in Anbetracht der Erbarmungen Gottes, gebt eure Leiber hin. Bis dahin hat er all diese Erbarmungen Gottes, was hat es ihn gekostet, wie hat er das gemacht, was bedeutet das, dieses Errettungswerk? Und dann kommt er zu 12, 1 und sagt, und in Anbetracht all dieser Erbarmungen Gottes ermahne ich euch nun, gebt eure Leiber hin. Und jetzt zählt er auf, wie wir leben sollen. Aus dieser Fülle, die ich in Christus habe. Teilt sich so ein Bibelbuch einfach ein. Und es ist spannend, genau nach solchen Dingen zu forschen und zu suchen. Aber da merken wir schon, da müssen wir uns ein bisschen Zeit mitnehmen. Ne? Manchmal haben wir die nicht, dann dürfen wir genau das tun. Und das ist ja auch wertvoll, wir leben ja aus der Gemeinschaft. Ne? Dass ich mal einen Bibelkommentar nehme, ein Lexikon, dass ich so eine Einleitung in so einem Buch lese. Na, und trotzdem kann ich euch nur ermutigen, auch immer wieder selbst zu forschen. Und ihr werdet Dinge erkennen, da werdet ihr staunen. Das ist so, die Bibel ist so wunderbar, das ist wie eine Schatztruhe. Nun, wenn ich weitergehe, dann ist natürlich noch wichtig, wenn ich so ein Bibelbuch betrachte, damit ich den Abschnitt oder den Satz, den ich betrachte, richtig einordnen kann, muss ich natürlich mich auch fragen, wer war der Autor, oder? Damit ich es wirklich verstehe. Ich muss mich fragen, wer war der Adressat, an wen hat er geschrieben? Ich kann mich auch fragen, was war es für eine Zeit? Auch darüber gibt es Aussagen und Hinweise. Oder was war der Anlass, dass er dieses Buch geschrieben hat? Auch dafür gibt es oft Hinweise. Ne? Warum schreibt denn beispielsweise Lukas das Evangelium? Was sagt er? Der sagt das sogar. Der will seinen Freund unterweisen, den Theophilus. Ne? Ganz genau, und deswegen schreibt ihm dann auch die Apostelgeschichte auf. Oder? Das war sein erstes Ziel. Das ist mal eine Leistung. Ich habe noch nie für einen Freund ein Buch geschrieben. Vielleicht besser so. Ja? Aber da profitieren wir heute noch davon. Oder? Das heißt, ich kann genau solche Dinge auch rausarbeiten und das ist ganz, ganz wichtig. Wofür ist es denn zum Beispiel wichtig, dass ich sowas wie die Zeit weiß? Jawohl, ganz genau. Wir haben ja vorhin geredet, wir müssen diese Unterscheidungen treffen. Dazu muss ich natürlich auch so ein Ding in die Heilsgeschichte einordnen können, oder? Ist das jetzt Israel oder die Gemeinde, um die es hier geht? Ne? Um was geht es hier? Wo liege ich zeitlich mit diesem Buch, oder? Und damit dann auch fähig bin, die Unterschiede zu beachten. Und es ist noch für was Zweites wichtig. Wenn ich nämlich diese Zeit richtig einordnen kann, dann kann ich noch etwas tun. Ja? Dann kann ich nämlich auch historische und kulturelle Hintergründe berücksichtigen. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges. Das machen wir nach der Mittagspause. Die haben wir jetzt erreicht. Das heißt, wir machen nach der Mittagspause den Abschluss dieser Vorgehensweise bei der Auslegung und dann steigen wir in das Praxisbeispiel ein. Ich würde zum Abschluss noch mit uns beten. Herr Jesus, jetzt danken wir dir für dein wunderbares Wort, das du uns gegeben hast. Und wir danken dir, Herr Jesus, einfach, dass wir dir in deinem Wort begegnen dürfen, dass du zu uns sprichst. Und wir bitten dich, dass du uns immer tiefer hineinkommen lässt in dein Wort und dass es wirklich unser Leben immer mehr verändert, dass du uns über allem groß und teuer warst, Herr Jesus. Danke jetzt auch für die Gemeinschaft, die wir haben dürfen und auch für das Essen, das wir jetzt gemeinsam genießen dürfen. Und wir bitten dich auch da, Herr Jesus, dass du Gaben und Gemeinschaft segnest. Danke, dass du in unserer Mitte bist. Amen. Einen guten Appetit. Wir starten wieder gegen kurz nach 13:30, damit es nicht zu spät wird. Ich denke, das dürfte man gut schaffen.